Eine gesunde Mitgliederbasis ist die Grundlage für einen gesunden Verein. Deine Mitglieder zahlen schließlich nicht nur ihre Beiträge und finanzieren damit deinen Verein, sondern sie bilden auch den Grundstück für die Rekrutierung von engagierten Helfern in deinem Verein. Gilt hier nicht also auch das Prinzip, mehr ist besser? Und solltest du nicht immer nach diesem höher, schneller, weiter Ansatz streben, also immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern sein? Das und die Frage, wie du eigentlich am besten an neue Mitglieder kommst, ja, das klären wir in der heutigen Episode. Und damit herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast, deinem Podcast mit deinen beiden Hosts Martin und Pascal. Und wir nehmen dich ja in dem Podcast immer wieder mit auf die Reise durch die Vereinswelt, reißen dabei neue Themen auf und wollen dir auch neue Impulse liefern. Heute haben wir dann natürlich auch wieder etwas Schönes vorbereitet und möchten einmal das Thema Mitgliedergewinnung aufgreifen. Das Thema haben wir ja schon an der einen oder anderen Stelle besprochen und gerade in den etwas älteren Episoden, zum Beispiel die Episode 60, da ging es um Angebotsentwicklung und die Episode 86 über psychologische Tricks zur Mitgliedergewinnung, ja, da war das natürlich schon mal Thema, aber du wirst sehen, heute gibt es noch viel Neues.
Heute wird es also Zeit für ein kleines Update und eine weitere Perspektive. Und dafür haben wir uns wieder eine dritte Person in den Podcast eingeladen und freuen uns sehr, dass er heute mit dabei ist. Uns verstärkt heute Fabian Flügel vom Tennisverband Niedersachsen-Bremen. Fabian ist dort Teamleiter für Vereins- und Sportentwicklung und kümmert sich damit unter anderem hauptberuflich um die Tennisvereine und deren Mitgliedergewinnung. Darüber hinaus ist unser heutiger Gast aber auch noch als Vereinsberater unterwegs und hat ein Buch darüber geschrieben, wie, und ich zitiere die Subline des Buches, wie du deinen Sportverein mit innovativen und kreativen Ansätzen zukunftsfit machst. Beste Voraussetzungen also, um mit uns darüber zu philosophieren, wie du in diesem Bereich besser werden kannst. Und damit wollen wir dann auch direkt starten und begrüßen unseren heutigen Gast. Herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast an Fabian Flügel.
Ja, hallo zusammen. Schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch jetzt.
Dann starten wir doch direkt mit einer kleinen Frage zum Start, unserem kleinen Icebreaker hier. Vielleicht kennst du sie, wenn du unseren Podcast aufmerksam hörst. Unsere Einstiegsfrage ist, was ist das schönste Erlebnis, was du bisher mit einem Sportverein hattest oder in einem Sportverein hattest?
Ich nehme einfach mal ein ganz aktuelles Beispiel aus meinem Sportverein, wo ich selbst gerade zweiter Vorsitzender bin und wir organisieren gerade ein großes Event, also für unseren Verein groß, so ein Hindernis-Crosslauf bei uns und ich bin gerade sehr, sehr stolz, dass wir da über 100 Helfer auch gewinnen konnten, die einfach zusammen mit uns jetzt auch in die Organisation einsteigen und der Lauf ist in 2 Wochen und ja, ich bin gespannt, ob alle 100 Helfer dann auch an dem Tag dabei sein werden, aber da bin ich sehr, sehr positiv, dass das so funktioniert hat und wir da einfach jetzt so viel ehrenamtliches Engagement auch erreichen konnten. Und das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis, was ich gerade sehr aktuell habe.
Wie viele Reservepersonen hast du denn eingeplant bei den 100?
Ja, das Gute ist, dass wir tatsächlich schon, eigentlich keine 100 bräuchten. Also da sind schon die Reservepersonen mit drin, weil ich damit rechne, dass der eine oder andere natürlich noch ausfällt. Von dem her haben wir unsere Marke, die wir uns mal gesetzt hatten, so mit 70 ehrenamtlichen Helfern, haben wir schon weit überschritten. Und ja, ich denke, das sollte alles klappen.
Ja, cool. Dann bist du auf jeden Fall ja auch sehr gut im Freiwilligenmanagement tätig. Gefällt mir schon mal. Und ich habe es gerade schon erwähnt, du bist ja unter die Autoren gegangen und hast ein Buch geschrieben. Unter anderem geht es da ja auch um die Gewinnung von Mitgliedern. Wie kam es denn dazu, dass du dir überlegt hast, ich schreibe mal ein Buch?
man muss dazu sagen, das ist dann auch schon das zweite Buch gewesen. Das erste Buch hatte ich aus dem Tennisbereich geschrieben, so zum Thema Gesundheitssport. Und dadurch hatte ich halt schon die ersten Berührungspunkte. Und die Idee kam, ich weiß es gar nicht genau, irgendwann so zwischen Weihnachten und Neujahr, wo man immer so nicht so viel zu tun hat vielleicht. Und dann ist das auch sehr, sehr schnell entstanden, muss man dazu sagen. Das ist innerhalb von ein paar Wochen so die Hauptstory entstanden. Man muss dazu sagen, es ist eine kleine Fabel geworden. Also das ein wenig verpackt, die reale Welt in eine Geschichte. Und das Schreiben ging sehr, sehr schnell von der Hand. Und ja, ich hatte einfach Bock drauf und ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen, dass man dann einfach da auch was Kreatives produziert und ich hoffe, dass mir das gelungen ist.
Auf jeden Fall nicht schlecht und ich glaube, die Erwartungshaltung unserer ZuhörerInnen da draußen ist jetzt auch ein bisschen höher. Du hast ja mit dem Buchtitel schon ordentlich einen rausgehauen. Es soll aber gar nicht so um das Buch gehen heute, sondern wir wollen eigentlich über das Kernthema Gewinnung von Mitgliedern sprechen. Und da würde mich natürlich interessieren, aus deiner Sicht, was ist so das A und O, wenn man neue Mitglieder ansprechen möchte?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und wenn ich da das Patentrezept hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Das ist, glaube ich, sehr, sehr speziell auf jeden Verein auch ganz, ganz unterschiedlich. Das sehe ich immer. Wir haben so unterschiedliche Vereine in der Vereinslandschaft, nicht nur in Niedersachsen, auch deutschlandweit. Ich glaube, wir müssen einfach unterscheiden, ob es ein Mehrspartenverein ist, ob es vielleicht tatsächlich ein Einspartenverein ist, wie wir es ja auch im Tennis sehr viel bei uns haben. Da sind rund 50% auch Einspartenvereine, die sich nur auf eine Sportart konzentrieren. Und dann ist natürlich jede Sportart auch wieder sehr individuell. Von dem her kann man jetzt, glaube ich, nicht ganz pauschal das Rezept raushauen. Aber an einer Stelle merke ich, glaube ich, immer, wo man ja immer Synergien sieht, das ist einfach bei den Personen, bei den Engagierten auch im Verein. Ohne die läuft es einfach nicht. Also wenn wir niemanden haben, der das vorantreibt, der auch eine Vision vielleicht hat im Verein, dann ist es oft sehr, sehr schwierig, auch neue Mitglieder im Verein zu gewinnen. Also so Thema ehrenamtliches Engagement, Freiwilligenmanagement, das ist sicherlich ein Thema, was da sehr, sehr stark reinspielt. Und ich glaube, da können wir auch gerne gleich nochmal ein bisschen genauer reinschauen, was da vielleicht Erfolgsfaktoren auch sein können im Verein. Ja.
Ich würde ja jetzt mal vermuten, dass es wahrscheinlich für einen Einspartenverein sogar fast einfacher ist, Mitglieder zu gewinnen, weil sie ja sich ja besser positionieren kann als ein Mehrspartenverein. Natürlich auch ein bisschen abhängig von der Sportart. Wie würdest du denn zu der Aussage stehen?
Ja, das kann man durchaus, glaube ich, so sehen, dass das vielleicht ein Tick einfacher ist, weil man natürlich nur diese eine Sportart hat, wo man vielleicht auch für brennt. Wie gesagt, so dieses Feuer, diese Vision ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch im Verein sollte man sich jetzt sicherlich auch mal als Vereinsvorstand auch die Zeit nehmen, sich mal zusammensetzen, einfach mal eine Vision vielleicht auch aufzustellen, wie sieht man eigentlich den eigenen Verein, wie soll er sich entwickeln. Und da ist im Einspartenverein vielleicht einfacher, weil dort auch die Unterstützung durchaus vielleicht da ist. Jeder Sport oder jede Sportart hat ja auch einen Sportfachverbanden zuständigen, die auch teilweise ja interessante und gute Serviceleistungen bieten, also zum Thema Mitgliedergewinnung einfach auch Angebote haben, Projekte haben. Das kann ich halt so aus dem Tennisbereich berichten, dass wir da unsere Vereine eben sehr, sehr stark unterstützen und eben Gewinnungsmaßnahmen da auch versuchen, in die Vereine, in die verantwortlichen Köpfe zu bekommen, wo wir halt sagen, das könnte hilfreich sein, um dann an die neuen Mitglieder ranzukommen. Ne? Vielleicht ein Beispiel so aus dem Tennisbereich. Wir haben seit einigen Jahren, also auch schon über 10 Jahre, die Aktion Deutschland spielt Tennis. Da werden wir auch immer von anderen Sportarten vielleicht ein bisschen, das wird schon wahrgenommen auf jeden Fall. Und wir sehen halt mit dieser Aktion, dass wir einen zentralen Tag haben, wo wir eben alle Vereine, alle Tennisvereine in Deutschland gemeinsam die Sommersaison einläuten. Und das hat halt auch einfach eine große Wirkung nach außen hin. Und da kriegen wir immer die Rückmeldung, dass in den Vereinen durch diesen Tag Mitglieder auch eintreten. Und das ist immer eine gelungene Aktion. Bei dem einen Verein sind es mehr, bei dem anderen sind es weniger Mitglieder. Aber da bleibt in der Regel immer was hängen, wenn man da engagierte Arbeit macht und der Verein dort entsprechendes Angebot an diesem Tag auf die Beine stellt.
Genau, auf der anderen Seite hast du natürlich aber auch, wenn du ein Einspartenverein bist, weniger Potenzial zum Ansprechen, ist auch ganz logisch. Ne? Also für die Werbung ist es vielleicht einfacher, wenn man sichtbarer wird. Auf der anderen Seite ist das Potenzial, neue Mitglieder zu gewinnen, natürlich irgendwie begrenzt, weil Also wenn wir beim Tennis bleiben, nicht jeder wird irgendwie Tennis spielen. Für manche ist es einfach nichts, eine Ballsportart zu machen oder im Sommer draußen, im Winter drinnen oder halt irgendwie auch gar nicht, je nachdem, wenn es schlechte Plätze gibt. Also das führt uns so ein bisschen aber auch zu dem, was du gerade schon gesagt hast. Es steht und fällt ganz oft auch mit den Ehrenamtlichen vor Ort, mit dem Engagement auch des Vereins drumherum, wenn es darum geht, neue Leute anzusprechen und auch irgendwie für den Verein zu begeistern. Weil wir haben ja immer eine gewisse Barriere, die irgendwie geschafft werden muss. Wir müssen ja irgendwie immer die Leute überzeugen davon, vielleicht kennen sie den Verein, vielleicht wissen sie auch, was der kostet oder was der anbietet, aber sie müssen ja diesen Schritt machen, ich möchte zum Sport gehen. Und wenn wir jetzt mal uns entfernen von den Einspartenvereinen, dann haben wir natürlich auch immer ein, ich sag mal, Henne- oder Ei-Problem. Wenn ich mir überlege, eine neue Sportart oder ein neues Angebot zu schaffen, weil ich ja neue Leute irgendwie begeistern möchte mit irgendwas, dann stellt sich für mich ja immer die Frage, was mache ich eigentlich zuerst? Gehe ich auf die Suche nach einer Übungsleitung, die irgendwas anbieten kann, was ich noch nicht habe oder die mir irgendwie helfen kann? Kann ja auch was sein, dass ich einen neuen Trainer brauche für was, was ich schon habe, um einfach eine zweite Gruppe aufzumachen. Mache ich entweder das oder überlege ich mir zuerst, was ich eigentlich anbieten möchte und suche mir dann jemanden, der das eventuell hat, weil er Lizenz mitbringt oder eine Fähigkeit dazu hat. Also irgendwie so, wenn ihr jetzt, ne, wir bleiben beim Tennis, ich möchte Zumba anbieten, dann brauche ich jemanden, der Zumba macht. Oder suche ich jemanden, der Zumba kann, um mir dann zu überlegen, ob Zumba sinnvoll ist. Wie würdest du da vorgehen oder kannst du da irgendwie eine gute Mischung vorschlagen?
Also ich glaube, beide Wege können da zum Erfolg führen, ne? Also wenn wir ja schon engagierten Übungsleiter haben oder den vielleicht dahin bringen können, indem er vielleicht eine Ausbildung macht, eine Trainerlizenz oder Übungsleiterlizenz, dann sollte man das ja als Vorstand auf jeden Fall begeisternd aufnehmen und den nicht bremsen, sondern eben motivieren und ja vielleicht auch aufbauen und in diese Richtung bringen. Also so war es zum Beispiel in meiner eigenen Karriere auch, also dass ich vom Vorstand gefragt wurde, möchtest du nicht eine Trainerlizenz machen? Und ja, dann habe ich kurz nachgedacht und gesagt, jawohl, warum nicht, probiere ich aus. Und so habe ich dann halt sehr schnell auch den Schritt in die Trainerlaufbahn gemacht, dass ich dann als Tennistrainer bei mir in meinem Verein tätig geworden bin. Und das halt schon mit recht jungen Jahren und dadurch auch viel gelernt habe. Und deshalb sollte man, glaube ich, gerade auch da als Verein sehr früh einfach die Fühler ausstrecken und schauen, wo habe ich Leute, die ich vielleicht in so eine Richtung bringen kann. Wo habe ich engagierte Jugendliche, die da vielleicht Lust drauf haben, auch so eine Lizenz zu machen. Und dann gibt es sicherlich auch passende Angebote bei den Sportverbänden. Also wir haben beispielsweise auch so einen Junior-Coach, wo man dann eben sehr früh entsprechend einsteigen kann. Oder die Schulsportassistentenausbildung vom Landessportbund, das sind ja alles gute Maßnahmen, wo wir früh dann Jugendliche zur Trainerlaufbahn bringen. Und das sollten wir als Verein natürlich nutzen. Aber wie gesagt, andersrum geht es natürlich auch. Wir können uns auch als Verein erst Gedanken machen, was möchte ich vielleicht für ein neues Angebot schaffen. Und daraufhin dann erst auf die Suche gehen. Aber die Trainersuche ist natürlich immer nicht ganz so einfach, was ich so gerade beobachte. Gerade bei uns im Bereich Tennis ist das ein sehr, sehr großes Thema. Wie kriegen wir neue Trainer? Und da sind die Vereine sehr, sehr stark auf der Suche. Und wir schauen, dass wir da vermitteln können, aber nicht immer so erfolgreich, wie es vielleicht sein müsste.
Und dabei werden Tennistrainer auch noch ganz gut bezahlt eigentlich im Vergleich zum restlichen Übungsleiterleben da draußen.
Durchaus, ja. Das kann man vielleicht schon sagen, dass da ein kleiner Unterschied ist. Aber auch da geht es von bis. Ne? Also das ist sehr unterschiedlich und manche Vereine zahlen da vielleicht ein bisschen mehr. Oder natürlich im Tennisbereich haben wir halt auch viel das Thema Hauptamtlichkeit. Ne? Also dass die Trainer auch hauptberuflich unterwegs sind oder eben Tennisschulen gründen, was aber eben auch einen recht guten Effekt hat, wenn die dann eben selbstständig unterwegs sind, haben sie natürlich auch ein gewisses Interesse, dass da neue Kunden rankommen und das sind eben die Mitglieder dann auch für den Verein, also dass das Thema Hauptamtlichkeit sicherlich da auch ein Thema ist, was da sehr gut reinspielt und was durchaus helfen kann, aber auch, glaube ich, nicht in jedem Verein passend ist.
Sehr gut. Also wir halten ein bisschen fest, Tennis ist eine Sondersituation, auch mit den Hauptamtlichen und den Tennisschulen. Aber so ein bisschen zusammengefasst, auch du hast gesagt, die Mischung macht's am Ende. Ich brauche ein Netzwerk, also ich muss meine Leute kennen, ich muss vielleicht so Talente auch erkennen, die Leute früh auch ranführen ans Ehrenamt, damit sie dann auch zu Trainern werden, die dann wieder neue Angebote anbieten können. Und ich übersetze das mal, was du gesagt hast, ich brauche ein bisschen Glück manchmal, also mir muss mal jemand über den Weg laufen mit einer blöden Idee zum richtigen Zeitpunkt, die man dann umsetzt, um vielleicht noch was Neues anzubieten, was man bisher nicht hat.
Ich glaube, dass genau das bisschen Glück gehört manchmal auch einfach dazu, dass man dann am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist und entsprechend da vielleicht jemanden findet, den man dann so in den Verein Stück für Stück als Trainerübungsleiter integrieren kann. Und vielleicht noch ein guter Punkt oder wichtiger Punkt ist, da gibt es auch ja Studien und Untersuchungen zu, dass der Trainer einfach die zentrale Person auch im Verein ist, weil das ist ja der direkte Hauptansprechpartner für die allermeisten Mitglieder dann, die dort ja ihrem Sport nachgehen. Die haben ja selten den direkten Kontakt zum Vorstand, sondern das ist immer dann irgendwie der Trainer und Übungsleiter, der dort an erster Stelle ist und Ansprechpartner ist. Und wie gesagt, diese Studien sagen in der Regel, dass die Gesamtzufriedenheit mit dem Verein, dass die in erster Linie auch vom Trainer abhängt. Deshalb sollte man als Vereinsverantwortlicher dann auch immer da sehr gut schauen, wen habe ich als Trainer oder habe ich überhaupt Trainer, weil die sind an der Basis dran, wie ich immer so schön sage.
Oder liebevoll auch genannt Markenbotschafter. Ja, nee, also ich stimme da völlig zu. Ich glaube, jetzt aus meiner persönlichen Sicht würde ich, glaube ich, sagen, dass das Thema, ich habe einen Trainer oder ich habe keinen Trainer, vielleicht sogar noch ein kleines bisschen wichtiger ist als das andere, hast du ja auch angedeutet gehabt. Weil natürlich irgendwo da das Nadelöhr besteht. Wenn ich keine Trainer habe, ist es egal und ich sollte erstmal jeden Trainer nehmen, den ich haben kann, wenn ich jetzt nicht ultimativ hohe Investitionskosten für die Sportart habe, wenn ich was Neues schaffe, dann kann ich das Risiko auch, glaube ich, an der Stelle einfach mal gehen und werde schon sehen, ob das funktioniert oder nicht. Jetzt gibt es aber auch viele Vereine, die, sage ich mal, ganz gerne die Konkurrenz kopieren. Denken wir jetzt zum Beispiel an das Thema Trendsportarten, dann schießen die teilweise alle wie Pilze aus dem Boden die Angebote. Man sagt, gut, es läuft gut, damit können wir wieder erfolgreich sein. Wie stehst du denn dazu? Würdest du sagen, das ist so etwas, was man nachmachen sollte, also etwas, was erfolgreich läuft, einfach kopieren? Oder sagst du eher, nee, wir gucken eher so in Lücken rein und sagen, das gibt's halt hier in der Region nicht, vielleicht sollte ich das mal anbieten, auch wenn es vielleicht weniger bekannt ist.
Ja, ich denke, auch da genau muss der Verein einfach genau erstmal für sich eine Strategie festlegen. Was will man? Also will man sich vielleicht von Vereinen aus der Umgebung auch unterscheiden, was durchaus Sinn macht, dass nicht alle Fußball anbieten oder alle Handball anbieten, sondern eben der eine Verein vielleicht einen Schwerpunkt auf die Sportart legt, der andere eben in einen anderen Bereich geht und dadurch man sich eben auch einfach unterscheidet zum Konkurrenzverein vielleicht nebenan. Ich glaube, das ist schon wichtig, sich da klar Gedanken zu machen. Andererseits kann sich natürlich auch das Ganze gegenseitig, sag mal, befruchten, wenn da ganz viele Vereine in dem gleichen Topf mitmischen, weil so dann auch eine Sportart größer werden kann. Also das erleben wir jetzt gerade, du hast ja das Thema Trendsport angesprochen, im Bereich Padel-Tennis, was im Tennis gerade so ein Thema ist, also Padel für alle, ne? So das in dem Glaskasten mit Mischung aus Squash, Tennis, da ja, werden gerade nach und nach Plätze auch in Deutschland jetzt gebaut und ja, wenn da mehrere Plätze eben in einer Stadt oder in einer Region auch entstehen, haben wir jetzt gemerkt, ist das für die Vereine gar keine Konkurrenz, sondern man macht diese Sportart dadurch natürlich auch viel bekannter und kriegt viel mehr Medien- oder öffentlichkeitswirksame Arbeit auch und von dem her schließt das nicht das Ganze aus, sondern man muss auch schauen, welche Sportarten machen da Sinn. Und im Bereich Trendsport ist es sicherlich so, da gibt es Trends, ja, die kommen, aber die gehen auch wieder schnell. Ich glaube, da muss man als Verein früh schauen, sich genau überlegen, was greifen wir jetzt auch auf. Vielleicht nicht jedem Trend hinterherlaufen, aber Trendsport ist schon ein Thema, wo man, glaube ich, auch ja, neue Zielgruppen ansprechen kann, gerade im Bereich Mitgliedergewinnung. Das sehen wir schon, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich, glaube ich, gerade bei dem Beispiel, was du genannt hast, natürlich ein ganz großer Unterschied auch zu anderen Trendsportarten, dass gerade der Tennis ja ein bisschen dieses Problem hat, dass der Abnutzung und der Agilität, die dann irgendwann natürlich im Alter auch nachlässt und wo es dann schwieriger wird, aber gerade mit diesem neuen Angebot, was sich da ja immer mehr am Markt durchsetzt, oder jetzt den zwei neuen Angeboten im Bereich, sagen wir Tennis im Gröberen, ist es ja schon so, dass, sag ich mal, auch Leute, die vielleicht später einsteigen wollen in diese Grundsportart Tennis, da deutlich bessere Chancen haben, weil es halt einfach auch deutlich einfacher ist, einfach einzusteigen. Und ich sag mal, das ist ein wirklich gutes Eintrittsmedium an der Stelle und das halte ich auch für absolut sinnvoll.
Also absolut, also dieser Trendsportbereich, also der ist ja auch, einer meiner Aufgabenbereiche im Tennisverband. Da haben wir eben neben diesem Paddelthema auch das Beachtennis und jetzt neu kommt gerade das Thema Pickleball aus den USA. So eine Mischung auf dem Kleinfeld. Und das sind halt Themen, also da merken wir schon, dass man da einfach neue Mitglieder ansprechen kann. Einfach Zielgruppen, die wir so im Tennis beispielsweise jetzt gar nicht haben. Gerade auch Jüngere, die man damit einfach begeistern kann. Und da muss dann auch gar nicht das Ziel sein, dass sie irgendwie mal Richtung Tennis oder dann irgendwann Tennisspieler werden, sondern sind da einfach oder haben Bock drauf, diese Trendsportart auszuüben, egal ob es jetzt im Sand ist oder beim Padeltennis. Und dadurch gibt das durchaus gerade auch einen Schwung und der Verein profitiert davon. Also habe ich auch ein, zwei Vereine vor Augen, die jetzt innerhalb von ein, zwei Jahren durch den Bau von solchen Plätzen auch entsprechend deutlichen Mitgliederzuwachs verzeichnet haben. Also dass, wenn man da engagiert reingeht und jemanden auch hat wieder, der sich engagiert in dem Bereich, sind wir wieder bei dem Thema Ehrenamt, dann läuft das, ja.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Beispiel, was auch zeigt, dass man gerne mal links und rechts auch von dem bereits bekannten Pfad schauen kann, um... Ja, wenn du jetzt gerade sagst, das sind ja Tennis-Varianten oder wie auch immer man das denn nennen möchte, aber es ist immer noch irgendwie ein Schläger, ein Ball, meistens ein Netz zumindest, auch wenn es irgendwie mal Wände gibt oder auch nicht, je nachdem, ne? Aber es ist zumindest noch artenverwandt und das gibt es ja in ganz vielen Sportarten, dass es da gerade auch Veränderungen gibt, Varianten gibt, wo man auch mal gucken kann, okay, ist das vielleicht eine sinnvolle Ergänzung für meinen Verein? Und jetzt... zwinge ich dich mal, deine Verbandsbrille abzusetzen und deine Vereinsbrille aufzusetzen. Weil wenn ich jetzt dich als Vereinsvertreter anspreche, beziehungsweise du bist ja Trainer, ich weiß gar nicht, ob du auch ehrenamtlich tätig bist, aber ja, was wäre so das Erste, was du machen würdest, wenn du im Verein verantwortlich bist und Mitgliedergewinnung ganz oben auf deiner Liste steht?
Puh, ja, gute Frage. Also genau, ich bin auch als Trainer aktiv, aber leider nicht mehr ganz so viel. Ja, also ich würde tatsächlich über diese Trainerschiene auch nochmal gehen, glaube ich, ganz, ganz stark, weil das haben wir ja gerade schon eigentlich so diskutiert, dass ohne die Trainer eben nichts läuft. Also ich würde versuchen, mir engagierte Trainer auch zu suchen und dann natürlich zu schauen, welche Angebote können die abdecken, wo haben die auch Lust drauf, was würden sie gerne vielleicht für ein neues Angebot dann auch im Verein schaffen und dann auch keine Angst haben, sondern einfach ausprobieren. Und es kann ja nicht schief gehen, wenn es halt nicht anläuft, das Angebot, gut, dann müssen wir was Neues suchen. Aber über diesen Trainerbereich dann ein Angebot entwickeln und ich glaube, das kann dann funktionieren, so über den Weg.
Kannst du denn aus Erfahrung irgendwas sagen, wie viele Angebote, sage ich mal, geschaffen werden, die dann nicht wirklich erfolgreich sind? Weil es klingt ja schon sehr stark danach, dass du sagst, gut, Hauptsache ich habe Trainer, der Rest wird schon irgendwie laufen.
Ja, sicherlich gibt es da auch Fehlschläge, dass wir eben... Angebote schaffen, wo das nicht funktioniert. Ich überlege gerade aus meinem eigenen Verein jetzt, da haben wir jetzt neu ein Zumba-Angebot. Also ist jetzt gar nicht so viel neu, aber für unseren Verein war es neu. So. Und hat eben mit einer engagierten Übungsleiterin ist das dann gut angelaufen. So. Klar kann das auch wieder bedeuten, dass das Konkurrenz wieder für andere Sparten ist. Ne? Also gerade im Mehrspartenbereich. Wo ich dann jetzt tätig bin, ist es dann natürlich auch so, dass vielleicht dann der ein oder andere mit der Damengymnastik aufhört und zum Sommer wechselt. So, dann verliert die eine Abteilung wieder etwas Mitglieder, die andere wird größer. Aber ich glaube, das ist dann halt auch ein Kommen und Gehen. Am Ende bleiben die Mitglieder im Verein und durch ein neues Angebot hat man auf jeden Fall die Chance, auch dann neue externe Mitglieder zu gewinnen. Das dann auf jeden Fall, dass das im Verein sich nicht hin und her schiebt, sondern auch neue dann dadurch natürlich reinkommen.
Genau, und jetzt sind wir schon an einem guten Punkt angelangt. Wenn wir über neue Mitglieder von extern sprechen, dann heißt es auch immer, wir müssen irgendwie, wir hatten ganz am Anfang eine Sichtbarkeit, Marketing, irgendwie so, das sind die großen Wörter, aber für mich immer der Kontaktpunkt Nummer eins, die Leute googeln das ja irgendwie. Also das heißt, eine optisch schöne, übersichtliche Webseite spielt für mich bei der Gewinnung von Mitgliedern eine absolut wichtige Rolle. Und da sind wir in Sportdeutschland manchmal noch nicht so weit, dass das ansehnlich ist und leicht zu finden ist. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Ja, den Punkt hätte ich auf jeden Fall auch nochmal angesprochen. Also die Sichtbarkeit, also online, ob das jetzt mit einer guten Website ist oder auch über Social Media, wo ich jetzt selbst auch wieder merke, dass darüber sehr viel läuft. Also da jetzt, wie gesagt, gerade mein Vereinsprojekt mit diesem Cross-Hindernislauf, was ich gerade angesprochen hatte am Anfang, läuft halt sehr viel über Social Media. Die Homepage ist leider bei vielen Vereinen nicht so, wie sie wahrscheinlich sein sollte, um darüber Mitglieder zu gewinnen. Ich finde aber auch, dass sie gar nicht, also ich sag mal, unsere eigene Vereins-Homepage hat auch einfach nur eine Übersicht. So, da sind alle Sparten drauf. Da findet man Ansprechpartner dann jeweils zu der Sparte, wo man eben Kontakt aufnehmen kann, wenn man an diesem Angebot Interesse hat. Und viel mehr ist da nicht. Also die Übungszeit, wann in der Woche dort das Training vielleicht stattfindet. Aber das ist ja so die Grundbasis, ich finde, für eine Homepage. Klar, wenn man dann aktuelle Veranstaltungen noch hat und so, kann man das alles draufbringen, aber das muss wiederum dann auch gepflegt werden und da muss sich jemand dann fortlaufend kümmern, weil alte Termine auf der Homepage, das sieht dann halt auch einfach nicht professionell aus und schreckt dann vielleicht den einen oder anderen auch wieder ab. Aber eine Übersicht über die eigenen Sportangebote, das sollte dann eigentlich aus meiner Sicht so die Basis sein und das ist mittlerweile mit den entsprechenden Tools dann auch für viele so umsetzbar, auch wenn man da keine große Vorahnung vielleicht hat oder Vorwissen hat. Und wenn, sucht man sich halt jemanden auch da wieder im Verein, der sich damit auskennt. Also den engagierten Jugendlichen, die sowieso sich sehr viel dort tummeln und online sind und sich mit sowas auskennen oder Bock haben, sich da vielleicht auch reinzufuchsen. Dann sind wir wieder bei dem Thema, die Fühler ausstrecken und schauen, wen kann ich da vielleicht auf diese Aufgabe ansetzen, also Homepage-Pflege oder Social-Media-Account. Da regelmäßig mal was zu posten und den Verein bekannt zu machen oder zumindest so weit bekannt, dass die Leute vor Ort wissen, Mensch, da gibt es einen Sportverein und wenn ich Bock habe und Motivation habe, Sport zu treiben, dann weiß ich, wo ich mich umschauen kann. Das sollte aus meiner Sicht erstmal die Grundlage sein.
Jetzt machen wir mal einen Test of the Example. Weil jetzt muss mir allerdings eine Hintergrundinformation noch geben. Der Lauf, den du veranstaltest, das ist einer mit Teilnahmegebühren, richtig?
Ja, genau.
Okay, dann wäre jetzt die erste Frage, die Teilnehmergebühren, konnte ich mich online anmelden zu dem Lauf?
Genau, man meldet sich online an, richtig.
Okay, und die Zahlung konnte ich auch online machen. War du mir dann gleich angeboten, dass ich danach noch Mitglied werden möchte im Verein und damit einen Rabatt von, 20% auf die Mitgliedschaft, auf den Lauf bekomme?
Sehr gut, ab morgen ist das möglich. das gibt's natürlich noch nicht, aber das sind natürlich sehr, sehr gute Ideen, die man da gleich mit verknüpfen kann. Aber vielleicht ja auch im Nachgang, also weil da natürlich jetzt ganz viele Läufer mitmachen, die jetzt ja nicht aus dem eigenen Verein kommen, sondern von sonst woher. Klar, mit denen hat man jetzt einen Kontakt. Also man hat eine E-Mail-Adresse beispielsweise, kann einen E-Mail-Verteiler vielleicht auch aufbauen und kann sie über weitere Angebote im Verein informieren.
Dann würde mich jetzt gleich noch interessieren, die Mitgliedsanmeldung, ist die schon online bei euch möglich oder die noch händisch?
Ja, auch da kämpfen wir tatsächlich gerade noch dran, weil wir auf eine neue Software umgestellt haben und das damit noch nicht geklappt hat. Also wir wollen es gerne, aber da scheitert es tatsächlich gerade ein bisschen am Know-how, an der Zeit und an den Engagierten.
Okay, gut. Also es ist ja super, super nett auch, dass du das so offen und ehrlich sagst, weil das hilft, glaube ich, den Fallen dann auch schon wieder sehr, auch was man da sich für Gedanken einfach an der Stelle machen kann. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, eine Auffindbarkeit bei Google, die ist extrem wichtig. Also eine Auffindbarkeit zum Beispiel für mich gehört jetzt nicht nur eine Webseite, sondern auch quasi, dass ich bei Google Maps irgendwo eingetragen bin. Auch das gehört dazu zu SEO, weil am Ende, wie funktioniert es? Ich bin irgendwo, sage, ich möchte gerne Sport machen, gucke in den Umkreis der nächsten 2-3 Kilometern, gucke, ob da ein Verein ist. Unwahrscheinlich, dass ich jetzt alle 20, 30, 40 Sportvereine jetzt im Badminton zum Beispiel durchgehe, die es in der Großstadt gibt und dann gucke, oh, wo könnte denn dieser Verein liegen? Vor allem, wenn die irgendwie was wie Blau-Weiß-Badminton heißen von 1855 oder keine Ahnung. Das ist ein bisschen, ich weiß, Badminton ist moderner als Sportart. Aber ich nur quasi, man muss ja irgendwie einen Anhaltspunkt machen. Und das sind halt ganz wichtige Komponenten. Und vielleicht, weil du auch bei Social Media schon angedeutet hast und gesagt hast, dass es so wichtig ist, auch im SEO-Bereich bei euch. Da würde ich mal interessieren, inwieweit habt ihr dann, sage ich mal, den Content, den ihr da gespielt habt, auch verknüpft zum Beispiel mit dem Thema Anmeldung für den Lauf? Also konnte man sich quasi, wenn man auf dem war, dann sagen, gleich jetzt teilnehmen und sich hier anmelden oder musste man nochmal den Schritt zur Webseite oder woanders hingehen an der Stelle?
Ja, in dem Fall, genau, haben wir halt mit Instagram viel jetzt gearbeitet oder ausschließlich. Und der Weg war immer dann über die Website. Genau, also weil das die Anlaufstelle ist, die Landingpage, wie man ja so schön sagt. Und darüber läuft dann die Anmeldung. Also es ist noch ein Schritt sozusagen über die Website notwendig, was vielleicht auch nicht ideal ist. Aber bisher sind unsere Anmeldezahlen ja sehr, sehr gut. Das hatten wir nicht erwartet. Von dem her sind wir da recht zufrieden, dass das so läuft, ja. Genau. Aber vielleicht auch nochmal, genau, Social Media und Sichtbarkeit auch online im Netz. Wenn ich jetzt wieder einmal zum Tennis noch einmal abschweifen darf, aber vielleicht ist ja für viele auch interessant, aus dem Bereich nochmal was zu hören und für andere Sportarten übertragbar. Dort gibt es zum Beispiel so ja, Tennis-Einsteiger-Kurse und die werden ganz, ganz stark über Social Media, über ja, Google auch Prinzip mit Werbung und so weiter verknüpft. Und also ich kriege gefühlt, also gerade jetzt im Sommer, alle 2 Tage einen Anruf oder eine Mail von jemandem, der eben Tennis spielen will und einsteigen will, nur für meinen Verein. Und die werden einfach so durch dieses, ja, durch diese Social-Media-Welt und Online-Welt auf den Verein aufmerksam. Einfach nur, dass man sich als Verein dort gelistet hat. Und auf dieser Plattform wird das eben alles zusammengeführt. Und das finde ich immer erstaunlich, dass ich da einmal mich, sag ich mal, registriert habe und online gestellt habe und ich jetzt eben andauernd Anfragen kriegen von potenziellen Neumitgliedern für den Verein, die eben Interesse haben, dort ja, Tennis zu lernen und auf der Suche sind nach entsprechenden Kursen. Also das ist schon nicht zu unterschätzen.
Das stimmt auf jeden Fall stark, wenn das so gut funktioniert und so gut frequentiert ist. Und natürlich darfst du jedes Mal wieder auch in die Welt des Tennis abdriften hier. Das ist natürlich erlaubt. Das ist hier deine Sportart, deine Passion. Von daher passt das. Ich möchte noch ergänzen, und zwar, was man nicht vernachlässigen darf, ist die interne Kommunikation. Also das Thema Mundpropaganda auch. Ne? Wenn es irgendwas Neues gibt, dann nutzt einfach die Menschen, die ihr schon habt, um das Ganze auch breit zu treten, bekannt zu machen, um damit eben auch dann, weil auch die Leute haben Freunde, auch die Leute haben Geschwister, auch die Leute haben irgendwie Bekannte, die vielleicht noch nicht im Verein sind, die sie dann doch ja über diese kleine Barriere, diesen kleinen Schritt, den es dann heißt, ach komm doch mal mit zum Zumba, das darf man nicht vernachlässigen und auch da, ja, viele Menschen gehen nicht gerne alleine zum Sport, wenn wir jetzt im Sportkontext bleiben. Gut, beim Tennis wird sowieso schwierig, alleine zu spielen, dann spielt man gegen so eine Mauer. Aber wenn wir jetzt an Gruppensport zum Beispiel denken, da gibt es gute Gründe, warum Menschen eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft nicht nutzen, weil sie eben keine Lust haben hinzugehen, aber im Verein sind, um eben diese Gruppenerlebnis zu haben, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben. Das darf man da nicht vergessen und wir wollen ja schließlich damit auch sag mal, ein langfristiges Wachstum haben. Also ich glaube, keiner, der uns hier zuhört, hat hoffentlich die Erwartung, dass wir ja eine neue Sparte gründen, über Nacht dann 1.000 Mitglieder mehr haben oder so. Das ist ein langes Unterfangen, das dauert immer ein bisschen und dementsprechend ja muss man da so ein bisschen den Zahn vielleicht ziehen, dass Mitgliedergewinnung ist eigentlich eine Daueraufgabe und auch Wachstum ist eben eine Daueraufgabe. Was dabei gerne vernachlässigt wird, und damit komme ich gleich zu den nächsten Fragen eigentlich an dich, Fabian, ist, dass wir die Fluktuation vergessen. Ja, also wir reden immer darüber, wir brauchen neue Leute. Gleichzeitig haben wir natürlich eine gewisse Fluktuation. Es gibt Leute, die ja wegziehen, die versterben, die einfach, wo die Kinder keine Lust auf Sport mehr haben, die verlieren wir dann wieder. Und wenn das natürlich eine gewisse, ja, ungewöhnliche Höhe vielleicht bei dir gibt, wir hatten gerade eben den Übungsleiter als Nummer eins Gesicht des Vereins. Wenn du einen schlechten hast oder irgendwie der unbeliebt ist oder so, dann treten da ganz viele aus. Da kannst du dich zu Tode gewinnen quasi an Mitgliedern und du kommst nicht auf den grünen Zweig. Von daher, jetzt kommen wir wirklich zur Frage, was schätzt du wichtiger ein? Das Gewinnen und diese Daueraufgabe, neue Leute anzusprechen oder auch zu schauen, wie ist eigentlich die Zufriedenheit bei den Menschen, die ich schon habe und dementsprechend das Halten von Menschen und Mitgliedern?
Sehr gut. Genau, also Thema Mitgliederbindung ist ja dann da so das Stichwort und aus meiner Sicht ist es halt deutlich einfacher, das Thema Mitgliederbindung, weil die, die wir einmal für den Verein begeistert haben, klar springen da immer wieder welche ab, aber wenn wir eine gute Arbeit gemacht haben im Verein mit guten Angeboten, mit guten Übungsleitern, dann ist es deutlich einfacher, die im Verein ja, bei Laune zu halten. Man braucht natürlich auch die entsprechenden Angebote, das ist ganz klar. Aber der Schritt Mitgliedergewinnung ist meistens einen Tick schwieriger, als die vorhandenen Mitglieder dann auch im Verein zu halten. Gerade wenn sie schon einige Jahre dort aktiv sind, dann steigt, glaube ich, oder sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus dem Verein austreten, weil sie eine gewisse Bindung aufgebaut haben und, du hast ja gesagt, auch soziale Kontakte, die im Verein einfach wichtig sind, dass man mit Freunden Sport macht oder mit der Familie. Also ganze Familie ist ja auch immer so ein Punkt. Wenn man erstmal an die Kinder mit einer Mitgliedergewinnung drangekommen ist, ist es oft auch nochmal ein leichter Schritt, an die Eltern zu kommen. Oder man hat zumindest den direkten Kontakt. Also das sagen wir auch immer wieder. Ne, sobald ihr die Kinder habt, gebt auch entsprechende Angebote für die Eltern. Ja, also im Prinzip müsste zeitgleich zum Kinderturnen, müsste auch gleich ein Angebot für die Eltern nebenan stattfinden, wo die dann entsprechend ihr Sportprogramm absolvieren können. Das wäre eigentlich so ein schlüssiges Gesamtprogramm, dann um die ganze Familie auch als Mitglied zu gewinnen. Ja. Aber von dem her ist, glaube ich, beides wichtig, also Mitgliedergewinnung als auch die Bindung an der Stelle.
Wenn ich mir in Deutschland jetzt einmal so die Alterspyramide angucke, dann ist es ja so, dass es ja, sag ich mal, eine Verlagerung zunehmend zu den älteren Semestern gibt. Gleichzeitig haben wir ja, oder wird ja versucht, auch, sag ich mal, das ein bisschen auszugleichen durch stärkere Integration, was natürlich neue Herausforderungen einfach mit sich bringt. Gerade weil ja auch, sag ich mal, Zugewanderte gegebenenfalls gar nicht das Konzept eines Sportvereins kennen. Gleichzeitig aber auch natürlich relativ geburtenstark sind, zum Beispiel, wenn wir jetzt an Nachwuchsförderung denken. Und da ist so ein bisschen die Frage, siehst du das, musst du da eigentlich anders ansprechen oder denkst du, dass das schon problematisch ist und dass man dann gegebenenfalls auch Leute verliert, die man eigentlich gerne für den Verein gewinnen könnte, weil man einfach den falschen Ansatz wählt?
Ja, ich finde da auch nochmal dieses Thema Mundpropaganda, was wir eben hatten, glaube ich, sehr entscheidend. Also aktuelles Beispiel jetzt wieder. Wir hatten jetzt beim Turnier, diesmal war es Beach-Tennis, nicht Tennis, hatten wir dann auch jemanden, der da sehr engagiert ist im Verein und gerade ja, so ein Integrationsprojekt aufsetzt oder eben ganz viele Leute jetzt aus der Ukraine dort integriert oder versucht dort, die entsprechend zum Sport zu bringen. Und da läuft halt alles dann über diesen Ansprechpartner, ne? Und über Mundpropaganda haben sich da jetzt eben immer mehr, ja, auch ganze Familien gefunden, die dort jetzt den Verein kennenlernen und dann dort auch Sport treiben. Das finde ich dann wieder ein schönes Beispiel, wie integrativ eben auch ein Sportverein ist und wie inklusiv ja genauso auch in dem Bereich. Auch da gibt es ja tolle Angebote in sehr vielen Sportarten, sodass wir eben auch Menschen mit Beeinträchtigung dort dann in den Verein bekommen. Und ja, auch da braucht es dann wieder jemand, der diese Angebote schafft, also Trainer und die Engagierten, die das vorantreiben. Und dann ist das auf jeden Fall für einen Sportverein, wie ich finde, sehr, sehr wichtig. Und ja, das kann sehr, sehr helfen. Aber vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Man sollte ja auch immer als Verein nochmal schauen, was sind eigentlich so die Motive vom Mitglied? Also auch nochmal in dieses Thema Mitgliederbindung. Einfach mal zu fragen, die eigenen Sportgruppen, warum genau treibt ihr eigentlich Sport? Und das ist dann immer mal ganz spannend, das abzugleichen. Ist denn unser Angebot eigentlich dazu passend? Ja, und ein Motiv ist ja oft, also in den meisten Befragungen steht dann so Gesundheit, Fitness an erster Stelle, so als Sportmotiv Nummer eins, aber auch durchaus der Entspannungsanteil, also Sport, um danach ja entspannen zu können, in so einen Bereich zu kommen. Aber andere Motive können ja auch sein, dieser ja, Trendsport, also man will was Neues kennenlernen, bisschen Action oder man will Outdoor-Sport, also Angebote auch an der frischen Luft oder eben natürlich dieser soziale Aspekt, also ich will einfach mit Freunden gemeinsam Sport treiben. Das sind ja alles Pluspunkte auch des Sportvereins, wo wir uns ja sicherlich unterscheiden zum Fitnessstudio beispielsweise, wo wir dann passende Angebote haben. Aber einfach das mal nachzufragen bei unseren Mitgliedern. Ja, was wünscht ihr euch eigentlich? Und das dann abzugleichen mit den Angeboten und den Strategien, die man vielleicht im Verein hat. Das finde ich auch immer wichtig.
Du hast das Wort Preis als Motivation jetzt nicht genannt. Finde ich schon mal interessant und spannend. Da ziehst du mich gleich die nächste Frage drauf an ein bisschen. Wir kennen das ja im Fitnessstudio-Bereich immer wieder hier Neujahrsaktion, jetzt nochmal Beachcover erschaffen. 3 Monate freies Training oder sag ich mal aus dem Versandhandel, Onlinehandel, keine Ahnung, überall gibt es ja Rabatte. Liegt da die Vermutung nicht nahe, dass der Verein das auch machen sollte? Weil ist ja auch eine gute Mitgliedergewinnung, über günstigere Preise das zu machen. Also ich und Pascal haben da relativ klare Meinung zu. Ich weiß nicht, ob du unsere Meinung kennst, deswegen wollen wir das immer nicht vorbeeinflussen. Wir sagen es dir danach.
Okay, sehr gut. Ja, ich glaube, es ist für einen Verein ein bisschen schwieriger, durchaus vielleicht auch umzusetzen, weil der Verein, ja, gehen wir mal von aus, in der Regel ehrenamtlich auch geführt ist und mit ja, solchen Aktionen, Preisrabatten und so weiter auch sicherlich immer ein Aufwand verbunden ist, also bei der ganzen Administration dann auch und Einzug der Mitgliedsbeiträge, ne, wenn der eine das zahlt, der andere das und da noch ein Rabatt und das, macht es wahrscheinlich für einen Verein auf jeden Fall etwas mehr Arbeit. Ja, und der Verein ist, glaube ich, immer noch sehr traditionell unterwegs und ich finde es aber auch okay, dass man sich da abgrenzt, einfach zu den ja, ganzen kommerziellen Anbietern, die mit solchen ja, Preisrabatten vorangehen und am Ende sind wir ja auch eine Solidargemeinschaft und ja, da zahlt jeder seinen Beitrag und ich glaube, das ist ja so ein Punkt, wo ich jetzt erstmal persönlich sagen würde, das kann man schon beibehalten oder könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das Rieseneffekte auch hätte, dass wir dadurch sehr, sehr viele neue Mitglieder gewinnen würden. Aber ja.
Ja. Nee, da sind wir ja voll bei dir. Also ich würde noch ergänzen, und das hast du so ein bisschen angeschnitten, jeder zahlt seinen Beitrag, bedeutet für mich ja auch, dass die, oder in der Konsequenz sind die Vereine ganz, ganz häufig zu 80% und mehr durch die Mitgliedsbeiträge finanziert. Und wir haben kein Gewinnstreben wie ein Fitnessstudio oder so. Das heißt, währenddessen der Fitnessstudio-Betreiber vielleicht auf seinen Gewinn verzichten kann, verzichten wir dann beim gemeinnützigen Sport ganz oft irgendwie auf das, was wir eigentlich haben, unser Leistungsportfolio. Das heißt, wir schneiden uns damit selber auch ins eigene Fleisch. Eventuell treten wir eine Neiddebatte noch los und helfen uns damit eigentlich nicht. Also Rabatte wäre ich ganz vorsichtig mit. Ja, vielleicht kann man kurzfristig das ganz charmant verpacken, indem man sagt, man macht irgendwie ein Gewinnspiel oder so. Dann würde ich aber nicht über die reine Mitgliedschaft gehen, sondern eher noch irgendwie ein Goodie oder eine Zehnerkarte für einen Kurs oder sowas verlosen, bei dem es mir weniger wehtut als bei so einer langfristigen Mitgliedschaft. Weil ansonsten erzeuge ich ja möglicherweise auch so diesen Drang danach, das immer wieder zu machen, was mir auch wieder so ein bisschen den Teufelskreis eröffnet und gar nicht weiterhilft.
Ja, sehe ich genauso. Oder was bei uns jetzt viele Vereine eben mal machen, ist so eine halbjährige Mitgliedschaft, also Probemitgliedschaft, die dann kostenfrei ist, um eben die Leute erstmal, also gerade die eben mit dem Begriff Verein gar nicht so viel anfangen können, dass man die darüber erstmal ja reinbekommt und denen dadurch zeigen kann, was alles, ja, was geboten wird im Verein. Da könnte so eine, ja, vielleicht paarmonatige Probemitgliedschaft da sicherlich eine eine gute Wirkung haben.
So ein kleines Schnupperangebot zum Anfüttern, genau. Jetzt haben wir viel gesprochen und schwere Fragen gestellt, zugegeben. Und das wird nicht besser, sage ich dir. Wir haben drüber gesprochen, Mitglieder zu gewinnen. Jetzt wäre die Frage, würdest du denn sagen, dass mehr Mitglieder automatisch immer besser ist, also wir als Verein uns immer auf die Suche nach neuen Mitgliedern machen sollten?
Ja, irgendwann platzt der Verein dann vor neuen Mitgliedern und das zeigt sich dann vielleicht auch in der Infrastruktur, dass dadurch dann auch wieder die Zufriedenheit sinkt der Mitglieder, wenn der Verein einfach zu groß wird, weil vielleicht keine Hallenzeiten mehr zur Verfügung stehen oder ja einfach die Kurse oder die Sportgruppen so groß sind, dass eben dadurch die Qualität dann auch leidet. Von dem her gibt es da sicherlich auch Grenzen, wobei man natürlich dann ja auch die Infrastruktur wieder erweitern könnte, indem man neue Plätze, neue Hallen baut. Das wäre dann das Luxusproblem an der Stelle, wenn der Verein einfach jetzt immer größer wird. Und ja, in vielen Städten, also beobachten wir zumindest im Tennis, sind da Grenzen gesetzt gerade. Also die haben keine Platzkapazitäten und können auch gar keine Plätze mehr bauen, weil einfach die Vereinsanlage mitten in der Stadt ist und gar kein Platz mehr ist, links und rechts, da irgendwie noch zu erweitern. Und da gibt es dann durchaus auch den Aufnahmestopp jetzt. Da werden keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen, weil einfach kein Platz mehr da ist. Also von dem her, ja, höher, schneller, weiter. Das olympische Motto gilt vielleicht nicht immer. Also das gibt auch Grenzen, wo man vielleicht als Verein dann auch mal sagen muss, boah, jetzt haben wir eine gute Basis und wir wollen eben auch unseren Mitgliedern ja entsprechende Qualität liefern, dass man dann den Strich ziehen muss und sagen muss, jetzt können wir gar keine neuen Mitglieder mehr aufnehmen.
Ich glaube, ein, was würde ich an der Stelle gerne noch ergänzen wollen, weil das, glaube ich, was ist, wo die meisten nicht so dran denken. Wenn man ein extremes Wachstum eingeht und wenn man auch als Verein sehr schnell wachsen möchte, verändert das natürlich auch die ganze Identität und auch das Gesicht des Vereins am Ende. Also jetzt mal unabhängig von allen Finanzkennzahlen und von Angebotsauslastungsthemen, man muss ja auch wissen, wofür möchte der Verein am Ende inhaltlich im Inneren stehen. Und wenn man merkt, man wächst zu stark und die Leute, die sich vorher alle gekannt haben, wird es zunehmend anonymer. Es ist halt auch was vielleicht gar nicht so gewollt ist, wo man mit gutem Willen gesagt wurde, hier, wir bringen den Verein weiter. Aber wo man eigentlich die Kernidentität dann am Ende verliert und das was völlig Neues wird. Das kann gut sein, aber man wird das halt auf jeden Fall ja anders führen und dann werden auch Leute sagen, die dann verprellt sind und sagen, ja, es ist eigentlich nicht mehr das, was ich früher mal haben wollte. Das ist, glaube ich, ein etwas unterschätzter Punkt, wobei man natürlich auch realistisch sagen muss, wie schnell wachsen so viele Vereine, dass es wirklich zu diesem Kipppunkt kommt. Ich weiß nicht, ob Pascal da einen Verein aus dem Ärmel schütteln kann, wo er das mal erlebt hat, dass das so extrem war, aber mir fällt jetzt aktuell nichts ein.
Also wir haben gerade einen Verein in der Statistik, der ist zugegebenermaßen schon groß. Der hatte vor Corona 2000 Mitglieder, hatte dann während Corona eine kleine Delle drin und liegt mittlerweile bei 4.000, 5.000 Mitglieder. Also hat sich stärker als verdoppelt, sag ich mal. Ist ein Verein aus dem Raum Hannover bzw. Wolfsburg und dementsprechend auch jetzt nicht ganz ländlich geprägt, die Region. Aber ja, der Verein hat einfach mal in den letzten 10 Jahren seine Mitgliedszahl verdoppelt, was natürlich dann ja zu den Problemen führt, wie Fabi es gerade skizziert hat. Also ich gehe mal davon aus, dass die vielleicht doch noch ein bisschen mehr Fläche links und rechts hatten, um ihre Leute da unterzubringen. Aber das ist natürlich ein ganz spannendes Thema auch, ne? Wie finde ich eigentlich raus, wann ist mein Verein in der genau richtigen Größe? So ein bisschen was mit Komfortzone zu tun vielleicht. Jeder hat auch andere Ambitionen vielleicht dahinter, ne? So, es ist eine Frage, die man sich durchaus stellen darf, auch als Vereinsvorsitzender da draußen. Brauche ich eigentlich mehr Mitglieder? Also macht mich das glücklicher? Also wenn das Leben meines Vereins davon abhängt, dass nicht mehr genug Leute auf der Anlage sind und ich den Laden sonst dicht mache, ja, vielleicht, aber wenn ich schon 300-400 Leute auf dem Dorf habe und eigentlich ist alles gut, dann muss ich da nicht unbedingt alle Ressourcen reinstecken, sondern kann das gerne so laufen lassen, wie wir es hier eben anskizziert haben, mit organischem Wachstum, mit guten Angeboten, mit gucken, was links und rechts passiert. Dann brauche ich keine großen Kampagnen à la Social Media draufpacken, wenn ich dann sage, das bringt mir unterm Strich eigentlich gar nicht so viel.
Ja, neben Finanzen vielleicht noch eine Sache, Thema Auslastung sehe ich dann halt noch. Also gerade wenn wir jetzt über Tennis zum Beispiel reden, da geht es ja sehr stark auch um das Thema Auslastung am Ende. Wenn ich natürlich sehe, dass ich nicht mehr Mitglieder haben möchte, ich habe aber freie Kapazitäten auf den Plätzen, dann kann ich ja auch mir überlegen, ob ich das nicht anderen Vereinen oder Privatpersonen einfach zur Verfügung stelle, wenn ich sage, ich möchte das mich machen. Es kann ja sein, es kann ja so, ich will jetzt nicht sagen geerbte Anlagen sein, aber manchmal gibt es ja sowas, das hat sich dann historisch entwickelt über Jahrzehnte und dann ist irgendwann der Bedarf nicht mehr so hoch, dann kann man ja da auch über den Weg nachdenken. Also man muss da, glaube ich, einfach flexibel an der Stelle sein.
Du hast jetzt gerade mal weg von Finanzen. Du darfst nicht vergessen, wie krass teuer so Tennishallen sind, auch im Unterhalt. Also
ja, wir sind davon ausgegangen, dass wir eine finanzielle stabile Basis gerade hatten, Pascal. Zumindest war das deine Aussage. Ich wollte ja nur sagen, einen zweiten Argument einfach dazu bringen, was man noch beachten könnte. Es gibt ja sicherlich auch noch Personalkapazitäten, solche Sachen, muss ich neue Ehrenamter finden, jede Kommunikation zusätzlich macht nochmal mehr Stress, du verlierst ja auch, sag ich mal, Leistung, also in jetzt Minuten einfach dadurch, dass du kommunizieren musst, das sind ja alles Dinge, die sich aufaddieren, du kannst nicht so ein großes Aufgabenfeld mehr abdecken, weil du sonst immer viel zu viele Ansprechpartner hast und so weiter und so fort, also das ist schon ein großer Ball, so Fabian, ich wollte dich nicht rausnehmen aus dem Gespräch, sag ja, was das so.
Nee, ihr seid ja genau richtig unterwegs, ja. Brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Also alles gut.
Dann machen wir doch weiter. Also ich fasse das gerne noch mal ein bisschen so, ich versuche das, meine Gedanken mal ein bisschen zu sortieren zu dem Thema. Also natürlich, je mehr Mitglieder in der Abteilung sind, desto besser kann man schon sagen, bis zu einem gewissen Punkt. Ab einem gewissen Punkt, das haben wir, glaube ich, gerade jetzt in den letzten Minuten auch ganz gut besprochen, kippt das Ganze ein bisschen. Man darf auch nicht vergessen, das Ganze wird anonymer. Also ein Verein, wo man jeden kennt, ist viel wert. In einem großen Verein, wo es anonymer wird, da wird es auch dann schwieriger mit der Gewinnung von Ehrenamtlichen, weil man niemanden mehr so richtig persönlich ansprechen kann. Und ab circa, ich würde da einfach mal jetzt 1000 Mitglieder sagen, ne, da wird der Verwaltungsaufwand hinter den Kulissen auch schon sehr, sehr groß. Da lohnt es sich dann mal auch über so eine Minijobstelle nachzudenken, so eine Mini, sag ich mal, Geschäftsstelle oder irgendwie Entlastung für die Ehrenamtlichen. Ist natürlich auch immer sehr abhängig von den Personen, die den Verein leiten. Ich kenne Vereine mit über 2000 Leuten, die das ehrenamtlich gewuppt kriegen. Ich kenne Vereine mit 600 Leuten, die schon Probleme haben. Da gibt es also auch keine Regel, aber das wäre jetzt so mal eine Hausnummer. Und genauso, wenn es noch größer wird, Richtung 2.500 Mitglieder, da ist es dann schon wirklich schwierig von dem, was bürokratisch und verwaltungstechnisch dahinter steht, das Ganze ohne Angestellte in Teilzeit oder teilweise auch in Vollzeit dann zu wuppen. Darf man aber auch nicht vergessen, dass es eine ganz, ganz heftige Kragenweite eigentlich ist, von der man sich auch nicht blenden lassen sollte. Also die wenigsten Vereine sind wirklich so groß. Der Durchschnittsverein ist deutlich kleiner als 1000 Mitglieder. Von daher, für viele, die hier gerade zuhören, wird das gar nicht so relevant sein, sich über Angestellte und Mitgliedergewinnung in diesen Sphären zu unterhalten. Aber trotzdem immer schön, das darf man nicht vergessen, wenn wir über Wachstum reden. Ne? Jetzt, wenn ich jetzt sage, mein Dorfverein, 2000 Menschen wohnen in diesem Dorf, ich möchte jeden im Verein haben. Das ist schon ein ganz schweres Ziel und nicht nur schwer zu realisieren, sondern wahrscheinlich unmöglich.
Ich hätte gerade einen ganz geilen Kampagnennamen dafür so oder eine ganz geile Kampagnenidee dafür, um das Ziel zu erreichen, alle Mitglieder oder alle Personen aus einem Dorf in den Verein zu kriegen. Das könnte sogar funktionieren. Finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee gerade.
Ja, die musst du jetzt teilen mit uns.
Ja, ne, einfach so, machst einfach so, es gibt ja so diese Aktion, so irgendwie, hatten ja bei Werder Bremen zum Beispiel ja das Thema lebenslang und so, dass du halt ich ewig an den Verein bindest. Ich sag mal so ein 2000 Menschen Dorf. Ich sag mal so, wenn die jetzt nicht völlig verstritten sind, wie das in Herzogenaurach ist, über Jahre, dann ist das ja schon, sage ich mal, ein Zusammengehörigkeitsgefühl und dann kannst du das ja über, sag ich mal, eine Mitgliedschaft, die vielleicht nur 2 oder 3 Euro kostet, die aber keinen nicht aktiv zum Sport einlädt, aber quasi erstmal dieses Ziel schaffen, dass du 2000 Leute hast, kannst sagen, bei uns ist das ganze Dorf im Verein, zum Beispiel. Also.
Ja. Wäre auf jeden Fall mal ein Ziel, ne? Also das ist ja dann immer der Punkt, Ziele setzen und Visionen dann auch haben im Vorstand, gemeinsam eben auch alle, die dann dahinter stehen. Das finde ich immer wichtig, ne? Dass das jetzt nicht nur von einer Person oder so kommen darf, sondern eben auch der gesamte Vorstand da dann hinterstehen sollte oder gemeinsam so eine Vision entwickeln sollte. Und daraus entsteht ja dann auch immer Inspiration und vor allem dann am Ende Motivation. Und das führt dann eigentlich immer zu guten Ergebnissen im Verein auf jeden Fall. Ja.
Genau, das ist auch wichtig, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, weil ich glaube, eine Person alleine kann das sowieso nicht schultern. Und da, deswegen ist schön, wir holen dich mal langsam in das Gespräch wieder mit zurück, nachdem wir jetzt hier viel geredet haben. Und schließen so ein bisschen auch den Bogen zum Start zurück. Wir hatten über Trends gesprochen. Es gibt immer wieder verschiedene Trends und auch Sportarten, die mal mehr und mal weniger gefragt sind. Tennis zum Beispiel hatte ja einen ungeheuren Boom, also zur Zeit von Steffi Graf und Boris Becker, auch als Alex Zverev mal was gewonnen hat, Grand Slam-mäßig, Olympiamäßig, ist da wieder einiges passiert. Dann wurde es, wenn wir jetzt an Boris Becker denken, nicht nur bei ihm persönlich, sondern auch beim Tennis ein bisschen ruhiger, beziehungsweise auch da gingen die Zahlen so ein bisschen zurück.
Also ruhiger ist es bei Boris Becker nicht geworden, wollte ich nur mal anmerken.
Das ist auch wieder richtig, genau, ja. Ja, das stimmt. Aber beim Tennis vielleicht, und Tennis, muss man ja sagen, ist ein Corona-Gewinner eigentlich, ne? Also aus der Pandemiezeit. Tennis, wer sich es gerade vorstellt, da ist ein Netz dazwischen, also Abstand halten ist kein Problem, das gehört irgendwie zum Spiel dazu. Man macht das draußen, also ihr hattet einen unglaublichen Zulauf, wo ihr auch Menschen bzw. Kinder, Erwachsene nicht aufnehmen konntet zu der Zeit, weil eben viel geschlossen war und das ging. So, und jetzt so ein bisschen auch der Clou, beziehungsweise auf Mitgliedergewinnung geschlossen, weil ähnliche Phänomene gibt es ja immer mal wieder in anderen Sportarten. Das nimmt man ja mal so wahr, wenn zum Beispiel gerade zu Weihnachten die Darts-WM ist oder jetzt gerade RoundNet im Aufwend, was in jedem Park gespielt wird unter den jungen Leuten. Darts hat natürlich durch die WM zum Jahreswechsel einen schönen kleinen Vorteil, weil da sonst nicht viel passiert. Und die haben auch so diesen Imagewechsel hinbekommen, den ich faszinierend finde, weg vom Kneipensport hin zu irgendwie einer akzeptierten Sportart. Und wie gesagt, RoundNet findet man, glaube ich, gerade in jedem Park irgendwie urban geprägte Regionen, auf jeder Freifläche einfach so ein kleines Netz aufbauen, mit dem Ball spielen, super schnell, super beliebt. Würdest du jetzt als Verein überlegen, bei solchen Trends mitzumachen? Also quasi jetzt eine Dart-Sparte zu gründen, eine RoundNet-Sparte zu gründen oder irgendwie zu gucken, du hast gerade selber gesagt, sowas wie Pickleball, Paddle, da auf jeden Fall jetzt drauf setzen auf das Pferd. Oder würdest du sagen, erstmal Finger davon lassen, wir als Verein sind eh erstmal ein bisschen konservativ, erstmal gucken, was das Ganze bringt, bevor ich mir jetzt hier einen Klotz ans Bein binde. Und wenn der Hype aufhört, bleibe ich auf dem Material sitzen oder hab mir da so ein Paddle-Court hingebaut und muss wieder die Wände irgendwie gucken, wer da Plexiglas gebrauchen kann.
Ja klar, in so einer Richtung ist natürlich immer das Thema Finanzierung und so dann die Frage, wenn man da sehr stark investiert. Aber bei den allermeisten Trends ist das ja auch oft mit wenig Aufwand machbar. Und da sage ich immer, also ja, ausprobieren, ne? Wenn die Nachfrage auch da ist, das merkt man ja vielleicht auch im Verein, dass da vielleicht auch Mitglieder anklopfen und sagen, Mensch, hier Darts und so wollen wir auch gerne hier im Verein haben. Also da lasse ich die auch gerne mal laufen und sage, okay, dann gründen wir halt eine Darts-Abteilung. Also wie gesagt, da ist dann, finde ich, recht wenig Risiko an der Stelle. Und wenn es dann halt irgendwann nicht mehr läuft oder einschläft, ja, okay, dann hat man es zumindest versucht. Und man ist aber mit der Zeit erstmal gegangen und ist da mutig vorangegangen. Und ich finde halt immer, also man sollte halt viel über die Angebote gehen, also dass man einfach schaut, was ist für unsere Mitglieder vielleicht interessant oder wo kommen da auch Anfragen oder Nachfragen. Und dann ja, bin ich immer da der Erste, der auch sagt, ja, dann probieren wir es aus und sind da mutig und gehen voran. Naja, wenn es ein bisschen finanziell was kostet, dann muss man eben schauen, wo kriegt man diese Fördermittel her. Und auch da muss man ja sagen, ist das ja heutzutage doch gut möglich, über die entsprechenden Förderprogramme dann auch die finanziellen Mittel zu bekommen. Also da, ja, klar bedeutet ein bisschen Arbeit, man muss sich da einmal hinterklemmen, aber es gibt mittlerweile so viele Fördertöpfe auch für den Verein, wo man dann entsprechend das Geld abrufen kann mit recht wenig Arbeit, mit einem entsprechenden Antrag, ist da dann doch sehr viel möglich. Und so machen wir das im Verein auch, dass wir dann da die Töpfe anzapfen und dann die Mittel zur Verfügung stellen können, die dann vielleicht benötigt werden.
Jetzt haben wir ja den absoluten Experten hier, wenn es rund um Tennis geht. Und du hast ja vor uns das Wort Pickleball schon angesprochen gehabt. Das ist ja seit, ich weiß gar nicht, 2 Jahren so der Trend in den USA. Guter Einstiegssport für Senioren, die halt Tennis machen wollen. Glaubst du, dass die Welle erfolgreich nach Europa kommen wird? Oder siehst du schon, dass sie eigentlich am Abebben ist? Weil es gab schon mal so eine erste Hochphase, zumindest von meinem Gefühl her. Die ist vorbei, Allerdings sehe ich das Konzept eigentlich bei der Sportart wirklich sehr interessant und könnte mir vorstellen, dass das durchaus lange erfolgreich ist. Aber wie gesagt, du hast einen viel besseren Überblick, deswegen würde ich da gerne mit dir das Wort überlassen.
Also ehrlicherweise, ich bin auch noch nicht hundertprozentig überzeugt von Pickleball. Auch selbst so jetzt vom Spiel her habe ich es jetzt ein paar Mal so ausprobiert, aber hat mich noch nicht ganz so abgeholt wie jetzt vielleicht eher Padeltennis oder Beachtennis. Aber wir sehen im Pickleball, du hast ja gerade gesagt Senioren, das ist gerade in den USA auch viel. Wir sehen aber gerade fast den anderen Trend bei uns, dass wir da auch Kinder und Jugendliche abholen können, weil wir den großen Vorteil haben, wir können so einen Pickleballplatz in jeder Schulsporthalle sehr einfach aufbauen. Und zwar sind das einfach die Badmintonfelder in der Schulsporthalle. Das Badmintonnetz können wir etwas tiefer hängen auf die entsprechende Netzhöhe. Und die Holzbretter, die Speckbretter, die sind auch noch fast in jeder Schulsporthalle vorhanden. Und so ein Uni-Hockey-Floorball, den man noch dafür braucht, ist auch noch irgendwo in einer Ecke. Dann kann es halt losgehen und ich habe jetzt einige Lehrerkollegen, die da sehr erfolgreich im Schulsport, im Unterricht auch oder mit AGs dann Pickleball machen, weil sie sagen, das ist auch einfacher für die Kinder. Gerade so von der Auge-Hand-Koordination ist es leichter. Sie kriegen sehr schnell Ballwechsel hin und haben da auch einfach Spaß dran und das kann durchaus so ein Einstieg auch zum Tennis sein. Eine einfache Variante und ja, in der Schulsporthalle geht das halt wunderbar. Die Lehrer brauchen Oropax, weil es ist ziemlich laut. Es klickert sehr laut, aber das kriegt man hin. Und also deshalb ist da sicherlich Potenzial und es ist vom finanziellen Aufwand überschaubar, weil man so die Materialien eigentlich zur Verfügung hat und nicht so viel braucht. Aber ob das jetzt so boomen wird wie in den USA gerade mit über, ich weiß gar nicht gerade die Zahlen, über 30 Millionen aktive Pickleball-Spieler, weiß ich jetzt noch nicht, ob das so zu uns rüberschwappen wird. Aber das wird jetzt die Zeit zeigen und es sind Vereine, die da mutig rangehen und das ausprobieren. Und dann schauen wir mal.
Ja, da muss ich gestehen, die Bildungslücke muss ich nochmal schließen bei mir. Ich bin beim Thema Pickleball blank. Da muss ich mich noch ein bisschen informieren, was da eigentlich genau passiert. Aber man lernt nie aus. Es gibt für alles einen neuen Sport.
Absolut, das kann man gut zusammenfassen. Es entwickeln sich halt immer wieder neue Facetten. Ich glaube, in allen Sportarten ist es so. Und das macht es ja auch spannend. Und das ist, glaube ich, auch, was viele wollen. Einfach immer wieder was Neues kennenlernen und auch vielleicht die eigene Nische finden, wo man dann auch erfolgreich werden kann. Ne, wenn ich jetzt nicht der Boris Becker werden kann im Tennis, dann schaue ich halt, welche Nischen gibt es. Wo kann ich vielleicht erfolgreich werden? Vielleicht, weil es gar nicht so viele Spieler dort gibt. Aber dadurch habe ich vielleicht eine gewisse Motivation und gehe da eben mit Feuer und Flamme hinterher. Und das ist ja auch dann schön. Und man ist sportlich aktiv, man tut was für die Gesundheit und Fitness. All das, was wir ja im Sport so kennen.
Dass ich dich, Pascal, mal bei der Trendsportart blank erlebe, das schreibe ich mir ins Buch heute rein, ernsthaft. Normalerweise, also kurz mal für die Zuhörerinnen, wie das normal läuft, wir skripten ja unsere Episoden zumindest teilweise vor und dann stellt Pascal immer so Beispiele rein von irgendwelchen Sportarten, die ich noch nie gehört habe in meinem Leben und google die erstmal, was das eigentlich ist. Also so normal läuft das normalerweise bei uns ab, deswegen bin ich gerade sehr, sehr stolz, dass ich mal einen Vorsprung vor ihm habe. So, jetzt aber genug davon. Es soll natürlich ja jetzt auch noch weiter Fragen geben und wir wollen natürlich noch trotzdem so ein paar Insider-Tipps raus haben. Ich hätte mir jetzt noch aufgeschrieben gehabt, wir haben ja jetzt wahnsinnig viele Sachen eigentlich gehört, so wie man Mitglieder gewinnen kann, worauf man achten sollte. Gibt es denn irgendwas, was wir jetzt vergessen haben, was dir im Kopf schon die ganze Zeit rumrennt und sagst, oh, wann kann ich es endlich sagen?
So eine Herzensangelegenheit würde ich tatsächlich noch loswerden wollen. Das ist so... Wir waren zwar im Bereich ehrenamtliches Engagement auch, aber so der Bereich Freiwilligendienste im Sport, also junges Engagement, das finde ich halt einfach auch nochmal einen wichtigen Punkt und finde, dass da noch mehr Vereine auch vielleicht aktiv werden können. Also gerade wieder auch in unserem Tennisbereich gibt es ganz wenige Tennisvereine, die irgendwie einen FSJler oder einen FEDler einstellen. frage ich mich immer, woran das liegt. Das ist, glaube ich, einfach nochmal was, wo wir sehr früh eben junge Menschen auch für eine Sportkarriere vielleicht auch gewinnen können. Also, sage ich mal, diese ehrenamtliche Karriere, dass sie auch in den Vorstand vielleicht irgendwann mal gehen und dort ja, Projekte vorantreiben. Und das, finde ich, hängt halt mit diesem ja, Freiwilligendienst im Sport immer sehr früh an. Und das hat mich halt selbst auch geprägt. Habe auch ein FSJ gemacht im Sportverein und habe dann dadurch eben irgendwie den Weg in den Sport gefunden. Vorher wusste ich da eigentlich noch nicht so viel, wo die Reise hingeht. Und dadurch, genau, ist dann dieses Sportstudium entstanden und nach auch so diese Vereinskarrieren. Und deshalb finde ich sehr, sehr wertvoll, da das auch als Vorstand im Verein da die Türen aufzumachen und junge Menschen eben da Möglichkeiten zu geben, ja, so ein Jahr auch im Verein zu machen als Bildungs- und Orientierungsjahr. Und glaube, auch darüber können wir dann wieder Mitglieder gewinnen, weil sie dann vielleicht diese jungen Leute auch Angebote schaffen, vielleicht auch wieder neue Trendsportangebote, ne, Dinge, die sie auf ihren Seminaren, Lehrgängen dann auch kennenlernen. So ging es mir damals auch, dass ich dann eben entsprechende neue Angebote dort in den Verein eingebracht habe und davon ja, kann der Verein sich dann auch gut entwickeln, sicherlich.
Und man muss ja ganz ehrlich sagen, bei den Freiwilligendiensten ist ja auch eine Lizenzpflicht, die man erledigen sollte. Eine Trainerlizenz, wir haben heute ausreichend darüber gesprochen, wäre da ein gangbarer Weg. Wenn man jetzt jemanden hat, der nicht schon vorher im Verein war und schon vielleicht eine Trainerlizenz gemacht hat, muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ich habe mir auch noch zwei Sachen aufgeschrieben, die mir in letzter Zeit über den Weg gelaufen sind. Pascal kann sich gleich seinen Tipp noch zur Mitgliedergewinnung überlegen bei der Gelegenheit. Und zwar war ich im Zoo, was bei mir ab und zu mal vorkommt. Und da war es so, dass ein Verein diverse Trendsportarten einfach aufgebaut hatte. Und was ich so cool bei der Aktion eigentlich fand, war, dass du Personen erreicht hast, die ja in einen Zoo gekommen sind und Zeit hatten. Also du gehst ja nicht in so eine Freizeitveranstaltung und bist dann gestresst im Normalfall. Das heißt also, die Akzeptanz, ein neues Angebot auszuprobieren, war an der Stelle viel, viel höher, einfach weil die Leute natürlich einfach relaxed waren. So, und das fand ich eine gute Idee eigentlich, dass man sagt, okay, man muss quasi diese, ich nenne es mal Relax- und Komfortzone schaffen, um Leute vielleicht auf Angebote zu mitmachen, zu animieren. Das können Vereinsfeste sein, aber auch andere Sachen im öffentlichen Raum. Das war das eine. Und das Zweite, was ich gesehen habe, war, dass die Stadt Leipzig eine Webseite inzwischen anbietet, wo alle Vereine ihre Trainingsstunden und ihre Kurse eintragen können. Das heißt, wenn du als neue Person zum Beispiel ein Sportangebot suchst und nicht so SEO-relevant als Verein gut daherkommst, kannst du quasi auf diese Seite gehen und sagen, was gibt's denn am Dienstagnachmittag an Sportangeboten, musst kurz dann durch und kannst dich darüber dann gleich anmelden. So, das waren meine zwei Punkte, die ich noch ganz cool fand und gesehen hatte. Jetzt, Pascal, hast du noch einen schönen Punkt?
Ja, ich würde einen Punkt von vorhin nochmal aufgreifen, und zwar dieses die Augen offen halten und links und rechts schauen, was es eigentlich noch so gibt, weil es gibt den Menschen natürlich auch eine gewisse Sicherheit, Orientierung, wenn die Sportart, die ihr dazu baut, ähnlich ist, beziehungsweise sich gut ergänzt. Und ich glaube, damit schafft ihr natürlich bei eurer Zielgruppe, die ihr schon kennt, auch eine gewisse Begeisterung, möglicherweise was Neues mal auszuprobieren. Weil es geht ja auch nicht immer nur darum, also das hat Fabian so schön gesagt, was ist das Motiv der Menschen? Es geht ja auch nicht immer nur darum, müssen wir neue Leute für unseren Verein gewinnen, sondern können wir ja auch die Bestehenden glücklich machen. Also es ist ja auch durchaus denkbar und für unseren Verein wertvoll, wenn wir bei der Mitgliederzahl bleiben und die Menschen einfach mehrere Sportangebote im gleichen Verein wahrnehmen. Möglicherweise dadurch auch mehr von ihrem Geld und ihrer Zeit im Verein verbringen und sich vielleicht auch dann wieder motiviert fühlen für ein Ehrenamt oder für etwas, was sie entweder projektbasiert in kleinen Teilen machen wollen oder als Übungsleitung oder auch in den Vorstand gehen oder so. Also das kann ganz viele kleinere Effekte haben, von daher auch mal links und rechts schauen. Ich nenne das immer so gerne in Webinaren, die ich halte, Leistungskette. Also wenn ich dann zum Beispiel ein Fußballverein bin, dann sollte ich auch natürlich über Jugendfußball nachdenken. Auf die Idee kommen die meisten Vereine. Wir reden aber gerade auch viel über G-Fußball zum Beispiel als Variante des Ganzen, um einfach zu schauen, okay, beim Fußball gibt es so eine natürliche Altersgrenze, wann die Knochen nicht mehr mitmachen, vielleicht für dieses aktive 90 Minuten von links nach rechts rennen. Und da gibt es eben Varianten, um die Leute eben dann dabei zu halten, als Aktive oder eben auch als Zuschauer. oder dann eben als ehrenamtliche Trainer, wie auch immer. Ne? Also auch da gibt es dann Möglichkeiten und das ist gar nicht so weit weg vom, also natürlich ist Gehfußball weit weg vom 11 gegen 11 Fußball, aber es ist gar nicht so weit weg von der Sportart Fußball an sich. Und dementsprechend kann das ein ganz kleiner Schritt schon sein, der gar nicht so aufwendig ist vielleicht. Die Leute habe ich schon im Verein oder ich kann sie zurückgewinnen, weil sie mal aufgehört haben und damit vielleicht anfangen, bevor ich jetzt überlege, okay, passt Basketball besser zu Fußball oder Volleyball? Das wäre mein letzter Punkt gewesen.
Und vielleicht da noch anknüpfend dieses Zurückholen, das fand ich jetzt gerade noch ein gutes Stichwort. So, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, weil viele jetzt gerade erwachsene Menschen haben ja irgendwann in ihrer Kindheit schon auch Sport getrieben im Verein. Ja, also wir haben ja doch sehr, sehr viele Kinder auch, die im Verein Sport treiben. Und dann steigt man vielleicht irgendwann wieder aus dem Sportverein aus, weil irgendwie ja Familie wichtiger wird, Ausbildung wichtig wird und so weiter. Und man findet dann irgendwann den Weg zurück. Und wenn man da eben gute Erlebnisse verknüpft aus der Kindheit, weil man dort eben eine Sportart kennengelernt hat, die einem Spaß gemacht hat, dann ist eben auch immer die Chance da, dass man da auch wieder zurückkehrt. Und das finde ich halt auch immer sehr wertvoll, da auch zu schauen, eben ja die Kinder zu begeistern. Und man kann sie vielleicht nicht ein Leben lang halten, aber sie kommen vielleicht auch wieder zurück und finden wieder zum Sport. So, das muss halt auch in den Lebenslauf reinpassen. Und vielleicht noch einen letzten Punkt, den ich noch so reinbringen würde, in Richtung Vereine, Vereinsvorstände, nutzt auch einfach nochmal die Vereinsberatung, die es in allen Richtungen gibt, also seitens des Landessportbunds, wo Pascal unterwegs ist auch, oder eben auch von den Sportfachverbänden, die eben auch eigene Vereinsberater teilweise haben. Ja, und ich finde halt, glaube ich, dass das Wort Vereinsberatung ist einfach noch nicht so das Ideale, sage ich immer. Also, weil das schreckt doch noch ab. Das bedeutet immer, ich habe als Verein irgendwie Probleme und da kommt jetzt wer und zeigt mir jetzt, wie es richtig geht und das will ich aber gar nicht. Vielleicht brauchen wir da auch nochmal ein besseres Wort, dass es eher eine Moderation ist und einfach zu neuen Impulsen führen kann und der Vorstand einfach zusammengeholt wird und vielleicht mit neuen Ideen daraus hervorgeht. Und das finde ich halt immer sehr wertvoll. Also ja, schaut gerne nochmal auf die entsprechenden Seiten und nutzt diese Angebote, die es dort gibt.
Das ist ein gutes kleines Schlusswort. Und wir nennen es bei uns auch nicht mehr Beratung, sondern Begleitung von Vereinen. Dementsprechend ist das vielleicht eher ein Ansatz, wie wir es machen oder wie wir es versuchen. Aber du hast ein schönes Schlusswort gegeben, weil genau das ist auch, dass du kannst dich natürlich überfordert fühlen auch damit, gerade wenn du bei dir im Verein eine Situation hast, wo die Mitglieder nicht mehr, also wo es nicht darum geht, irgendwie von 400 auf 500 zu kommen, sondern eher, wo es darum geht, wir machen den Laden bald zu, dann hat man vielleicht so dieses Gefühl der Überforderung und dann zerbricht man vielleicht auch im Ehrenamt mal und das wollen wir ja nicht. Dementsprechend holt euch gerne Hilfe für beide Situationen, also wenn es für euch nach oben gehen soll und nach vorne gehen soll, genauso wie es, wenn es vielleicht mal ein bisschen knirscht. Auch da, du hast es wunderbar gesagt, die Fachverbände, die Sportbünde, die haben Angebote, wo man auch sich draufstürzen kann. Je nachdem gibt es auch oftmals eine finanzielle Förderung, vielleicht auch für neue Angebote, sei es für die Anschaffung von Materialien. Also das wäre auch nochmal was, wo man durchaus mal recherchieren kann, weil die öffentlichen Gelder, die müssen ja irgendwie auch unters Land gebracht werden und dementsprechend sind solche Angebote zur Unterstützung für die Vereine auch immer gut, helfen dir als Vereinsvertreter, deine Kasse zu entlasten oder eben auch Know-how mit reinzuholen und genau, von daher passt das ganz gut als kleines Schlusswort und damit haben wir es eigentlich auch für heute. Ich würde mich ganz gerne bei dir bedanken, Fabian, für deine Zeit. Vielen Dank für die Einblicke und ich glaube, das eine oder andere wird ja auch sicherlich eine gute Inspiration gewesen sein für unsere ZuhörerInnen da draußen, sich mal intensiver mit dem Thema Gewinnung von Mitgliedern beziehungsweise auch ja dann Bindung von Mitgliedern zu beschäftigen. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss und zwar, wir haben ganz, ganz am Anfang über dein Buch gesprochen mit diesem richtig krassen Subtitel. Wenn man jetzt also noch Rückfragen an dich hat oder mal in das Buch, das heißt übrigens das Löwencoaching, sich reinlesen möchte, wie findet und kontaktiert man dich am besten?
Ja, ich glaube, man findet es über die digitalen Welten. Wenn man das googelt, findet man das Buch überall. Und da ist auch entsprechender Kontakt dann, wenn da auch mal, also ich bin immer offen für Diskussionen oder auch über Feedback dann entsprechend dankbar. Von dem her ist da entsprechender Kontakt und ja, ich glaube, das ist überall zu finden, wer es finden möchte. Ja, von dem her soll auch keine Werbeveranstaltung hier werden, sondern wer daran interessiert ist, an den Themen noch mal ein bisschen reinzuschnuppern oder reinzulesen, herzlich gerne die Einladung.
Sehr schön. Wir verlinken natürlich die Webseite von dir bei uns unten in den Shownotes. Also wenn du einmal den Fabian kontaktieren möchtest, dann klick da gerne auch mal rein. Und damit entlasse ich dich dann heute auch und sage nochmal dickes Dankeschön und vielleicht sehen oder hören wir uns ja nochmal an anderer Stelle hier im Podcast wieder.
Vielen Dank fürs tolle Gespräch. Hat mich gefreut.
Ja, und damit sind wir dann auch schon wieder fast durch für heute. Eine Bitte haben wir dann doch noch. Wenn du unseren Podcast für dich nützlich findest, dann schick ihn doch gerne an Vereinskollegen oder Freunde weiter, damit diese auch profitieren können. Damit hilfst du uns dann auch weiter und gibst uns die zusätzliche Motivation, dieses Projekt weiter ehrenamtlich und ohne Werbung für dich anzubieten.
Ja, Fabian hat ja heute von Vereinsberatung gesprochen und dass es manchmal vielleicht für Vereine auch schwieriger ist, da auf die Person zuzugehen. Wenn du es etwas einfacher haben willst, kannst du uns natürlich eine Frage schreiben und natürlich auch gerne Feedback einmal zur Episode geben. Das geht einmal unter info@vereinstrategen.de oder kannst auch gerne unsere Social Media Kanäle bei Instagram, bei Facebook abonnieren und dort uns entsprechend eine Frage zukommen lassen. Und natürlich gibt es auch weiterhin noch unsere Vorlagen zum Thema Finanzen und zum Thema Gewinnung von Freiwilligen. Wenn du jetzt nicht weißt, wovon wir eigentlich genau sprechen, dann hör doch einfach mal in die Episode 21 und die Episode 78 rein. Es wird sich lohnen. Und in dem Sinne verabschieden wir uns heute, wünschen dir noch eine angenehme Restwoche. Wir sehen uns wieder hoffentlich in 2 Wochen. Bis dahin, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.